Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Klaus Reichert.
Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Unser heutiger Gast ist Schriftsteller und zwar ein sehr fleißiger. Um alle seine Bücher hintereinander wegzulesen, müsste man sich wahrscheinlich Monate, vielleicht Jahre Zeit nehmen. Er hat Bücher für Erwachsene geschrieben, er hat Bücher für Kinder geschrieben, er hat Drehbücher geschrieben. Sein neuestes Buch ist gerade erschienen. Es heißt Ikarien. Bei uns zu Gast ist heute Uwe Timm. Hallo, Herr Timm.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Timm, Ihr neues Buch hat 506 Seiten. Nehmen Sie sich eine Seitenzahl vor, wenn Sie anfangen zu schreiben? So und so viele Seiten müssen es werden oder ist der Roman halt irgendwann fertig?
Nein, das nehme ich mir gar nicht vor. Ich weiß nicht einmal genau, wie lang er wird. Also ob der 100 Seiten wird, 200 Seiten. Ich weiß es wirklich nicht.
Reden die Verlage da eigentlich mit und sagen, oh, mach nicht so viele Seiten, dann wird der Druck so teuer?
Nein, bei mir nicht, gar nicht. Nein, das tun die nicht. Also ich bin da frei wie der Vogel. Also
benutzen Sie ein Schreibprogramm? Es gibt ja mittlerweile professionelle Programme für Schriftsteller. Benutzen Sie sowas?
Nein, ich bin da ganz altertümlich. Ich fange an mit einem Bleistift und mit einem leeren Blatt, mache mir Notizen und dann fange ich an, mit der Hand zu schreiben, mit dem Kugelschreiber. Und danach schreibe ich das in einen PC, in einen Laptop.
Über das neue Buch von Uwe Timm reden wir natürlich hier in dieser Sendung. Ikarien heißt es, aber wir reden auch über ein paar Bücher, die Uwe Timm schon vor Jahren geschrieben hat. Zum Beispiel sein erfolgreichstes Buch Rennschwein Rudi Rüssel. Ist das das Erfolgreichste tatsächlich? Man liest es überall?
Nun, die Entdeckung der Currywurst ist ähnlich erfolgreich. Also dieses Rennschwein Rudi Rüssel hat natürlich also seinen eigenen lustigen Titel und deshalb wird der wohl genommen.
Wir reden über beide Bücher noch in den nächsten zwei Stunden. Stimmt es eigentlich, dass Sie früher in der Schule Legastheniker waren oder eine Rechtschreibschwäche hatten?
Also zumindest eine eigenwillige Form der Rechtschreibung, weil ich nicht einsehen konnte, warum man Schwan mit einem A schreibt, wo er doch zwei Flügel hat. Also solche Details, die haben mich geärgert.
Uwe Timm ist heute bei uns. Wir reden über sein Leben und seine Bücher. Herr Timm, schön, dass Sie bei uns sind.
HR1. Genau meins.
Bei uns zu Gast ist heute ein Schriftsteller, der als Schüler eine Art Rechtschreibschwäche hatte und trotzdem relativ früh davon geträumt hat, Schriftsteller zu werden. Uwe Timm ist heute mein Gast im HR1 Talk. Herr Timm, John Irwin hat auch mal erzählt, dass er Legastheniker war, also Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung hatte in der Schule. Und er hat sich alle Worte aufgeschrieben, die er nicht schreiben konnte, auch Fremdworte. Und daraus ist dann später eine Schriftstellerkarriere geworden. Müssen wir uns das bei Ihnen auch so vorstellen?
Also zumindest so, dass ich sehr eigensinnig war, weil ich immer nachdachte, wie die Beziehung des Wortes zum Gegenstand ist. Und das geht natürlich nicht, nicht. Der Gegenstand hat mit dem Wort in der Lautbildung etwas zu tun, aber nicht im Schriftbild.
Sie haben so gerade schon das schöne Beispiel Schwan. Zwei Flügel müsste man eigentlich mit zwei A schreiben. Haben Sie noch ein paar andere Beispiele für uns?
Also da ist es besonders mir auffällig und ich habe das behalten, weil der Lehrer das besonders putzig und komisch fand und der Klasse auch vorlas und dann erklärte und die haben alle gelacht. Ich wurde also ausgelacht. Und ausgelacht werden, das ist immer ein guter Grund, dem Widerstand entgegenzusetzen. Denn ich begann jetzt meine Vorstellung zu schreiben, wenn auch falsch vielleicht. Aber ich habe angefangen in der Zeit, also mit 12 Jahren, ein Buch zu schreiben, einen Roman zu schreiben. Die Geschichte von Menschen 1813 in Hamburg, die ausgewiesen werden, weil die Franzosen Besatzungsmacht waren. Das ist also der Anfang. Und irgendwann bei Seite 76, also nicht genau 76, hat der Lehrer gemerkt, dass ich da fleißig schrieb und hat mir das weggenommen. Und ich habe das zwar wiederbekommen und irgendwo habe ich das auch noch liegen. Das ist also ein Anfang einer Geschichte, die aus Trotz geschrieben wurde.
Herr Timm, ist Schriftsteller ein unseriöser Beruf? Was würden Sie sagen?
Der kann unseriös sein, nicht, wenn man das nicht genau nimmt, das Schreiben, wenn man also da zynisch mit umgeht, nicht, also nur Geld verdienen will. Aber ich denke, es ist ein sehr seriöser Beruf, jedenfalls für mich. Es ist harte Arbeit, also wirklich intensive, harte Arbeit. Und ob man damit dann sein Geld verdienen kann oder nicht, ist eine ganz andere Frage.
Ich frage das deshalb, man schreibt Geschichten, die man sich ausgedacht hat oder man schreibt Geschichten, die man irgendwo gehört hat oder erlebt hat. Also Denken Sie zum Beispiel mal an Maxim Biller, der fällt mir da spontan ein, der einen Roman vor vielen Jahren geschrieben hat, Ezra, und er ist mehrfach verklagt worden. Das Buch darf heute nicht mehr gedruckt worden, weil er über zwei Frauen geschrieben hat, Mutter und Tochter, die sich da zu sehr getroffen fühlten. Und getroffen im doppelten Wortsinn. Einmal charakterlich dargestellt, zum anderen auch auf eine Art und Weise ja beschimpft und diskreditiert.
Also das ist nicht mein Anliegen. Ich würde, wenn ich eine Geschichte brauche von jemandem, dann frage ich den, ob ich die so haben darf. Und wenn da ein Widerstand wäre, würde ich sie nicht nehmen.
Ich frage das deshalb, weil in Ihren Romanen schon der Bezug zur Wirklichkeit eine große Rolle spielt. Also entweder es spielt in einer Zeit, die es tatsächlich gegeben hat, teilweise auch mit Figuren, die zumindest der Wirklichkeit entlehnt sind.
Sehr richtig. Also aber die Figuren, die ich mir auswähle, wo ich also nicht fragen muss oder mehr fragen kann, es können ja Verstorbene sein, die versuche ich so darzustellen, dass ich sie nicht klein mache und nicht beschädige, sondern groß mache.
Sie haben für jedes Ihrer Kinder ein Buch geschrieben.
Ja, auch das. Also vier Kinderbücher, vier Kinder. Ich habe den Kindern das immer vorerzählt erstmal und mir Geschichten ausgedacht. Und ich habe ihnen dann die Gelegenheit gegeben, das zu lesen oder als sie noch nicht lesen konnten, vorgelesen. Und sie hatten auch da die Möglichkeit einzugreifen. Und wissen Sie, was sie am meisten verändert haben wollten? Namen von Personen, die da drin sind. Und wenn da ein Norbert war, der irgendwie so ein unangenehmer Typ in der Klasse war, okay, wollten sie auf keinen Fall, dass der Norbert heißt.
In vielen Büchern steht ja vorne drin, für meine Frau habe ich das geschrieben, oder es stehen Namen drin, die man dann als Leser gar nicht kennt. Und der Schriftsteller bedankt sich bei jemandem. Warum machen Schriftsteller das?
Das hängt immer damit zusammen, dass man vielleicht an eine bestimmte Person denkt beim Schreiben, vor allem aber, dass man bestimmte Informationen von der Person bekommt, die sich damit auch verbindet mit dem Text. Also so schreibe ich eben rein für die Kinder. Jedes Johanna heißt das Mädchen, für das Rennschwein geschrieben worden ist. Und die hatte eben ein ganz bestimmtes Interesse auch. Sie war es, die ein Tier haben wollte. Und ich habe das immer verhindert, weil wir dann nicht mehr reisen konnten. Also habe ich ihr ein Rennschwein als Geschichte geschenkt. Und das gehört ihr.
Ihr neuestes Buch Ikarien spielt über weite Strecken im Nachkriegsdeutschland. Sie haben diese Zeit als Kind und Jugendlicher erlebt. Darüber würde ich gerne mit Ihnen reden.
HR1.
Genau meins.
Herr Timm, Sie sind 1940 in Hamburg geboren. Was ist Ihre früheste Kindheitserinnerung?
Das ist, dass ich durch eine brennende Straße gefahren werde 1943, da brennen die Bäume rechts und links und ich liege in einem Kinderwagen und bin zugedeckt worden. Und vielleicht davor noch eine Erinnerung an meinen Bruder, die aber nicht die Person hat, sondern nur, dass er sich versteckt hat hinter einem Schrank. Also das sind so die ersten Erinnerungen.
Über Ihren Bruder werden wir gleich noch reden, weil auch über ihn haben Sie ein Buch geschrieben. Ihr Bruder ist im Krieg gefallen. Wenn Sie von heute auf diese Zeit zurückschauen, ist das weit weg oder ist die Zeit einem vielleicht näher, als einem lieb ist?
Ich denke, es ist doch ziemlich weit weg. Und nur wenn ich mich hineinbegebe in meine Erinnerung und an die ausgebombten Häuser denke und an die Bomben, was ich miterlebt habe, auch die Schrecken der Erwachsenen, dann wird das nah. Nicht? Die Erinnerung ist je nachdem ja erstmal ganz abstrakt. Man geht ja damit um wie ein Dirigent. Wenn man sie an sich ranlässt, nicht, dann wird sie sehr aktuell und bedrängt. Nicht? Aber normalerweise kann man sie auch wegschieben. Nicht?
Wie waren denn Ihre Eltern? Waren das Nazis? Oder waren das Menschen, die dem Regime kritisch gegenüberstanden?
Also mein Vater war kein Nazi, aber er war deutsch-national. Das heißt, viele dieser Dinge, der Erziehung, Pflicht, Gehorsam, Ordnung, die sind bei ihm ganz wichtig gewesen. Meine Mutter war eine ganz wunderbare, zivildenkende Frau, die also dem Regime kritisch gegenüberstand, aber keineswegs eine Widerstand war. Nicht? Aber sie war so emotional, hatte sie da einen Widerwillen dagegen. Nicht? Und mein Vater sagte immer, der war Soldat und sagte immer, ich war bei der Luftwaffe, ich hatte mit dem Fürchterlichen nichts zu tun. Meine frühen Erinnerungen als Jugendlicher war, dass ich mit ihnen Diskussionen hatte, indem ich ihnen sagte, also deine Tapferkeit im Himmel da als Luftwaffenmann hat dieses Fürchterliche, nämlich Auschwitz, darum geht es ja, und den Krieg für den Toten verlängert. Das ist das Problem und das konnte er nicht einsehen und so gab es heftige Streitigkeiten.
Ihr Bruder ist im Krieg gefallen. Sie haben ein Buch über ihn geschrieben. Am Beispiel meines Bruders heißt dieser Roman. Welche Rolle hat der tote Bruder in Ihrer Familie gespielt?
Nun, insofern, dass der Bruder wie ein Geist anwesend war, nicht? Der saß mit am Tisch, wenn Sie so wollen, in dem immer die Stimmung auch war, dass man die Trauer den Eltern anmerkte, die unterschiedlich war. Die Trauer mit meiner Mutter war sicherlich so eine ganz einfache, spontane Trauer. Bei meinem Vater war es immer auch diese Vermittlung von der tapfere Bruder, der so seine Pflicht getan hat, der gefallen war. Also er war immer Vorbild, auch für mich, nicht? Also das wurde insinuiert, das war also ziemlich drängend und bedrängend.
Das Pflichtbewusstsein, was Ihr Vater da auch von Ihnen eingefordert hat, das haben Sie ja auch zunächst mal erfüllt, weil Sie sind ja nicht direkt Schriftsteller geworden, sondern Sie haben ja erst in Anführungsstrichen einen anständigen Beruf erlernt. Sie sind damals Kirschner geworden.
Ja, mein Vater nach dem Krieg, also als es mit dem Soldatsein nicht mehr ging, hat eine Nähmaschine gefunden, mit Öl eingerieben, also aus den Trümmern und ist Kirschner geworden, obwohl er das nie gelernt hat. Und er hat ja darauf auch bestanden, dass ich die Kirschnerei lerne. Das habe ich auch getan, habe das auch, glaube ich, sehr gut getan. Ich habe mal mit Auszeichnung meinen Gesellenbrief gemacht und habe dann, als er starb, ich war 18 Jahre, das Geschäft übernommen, das total verschuldet war und habe dadurch, dass ich das gut gelernt hatte, das entschulden können.
Oh, ja. Pflichtbewusst haben Sie es entschuldet. Sie haben die Schulden des Vaters zurückbezahlt und dann aber einen Schlussstrich gezogen und gesagt, und jetzt werde ich Schriftsteller.
Ja, also das, was ich schon als Schüler wollte, das habe ich so genau gemacht. Das Geschäft war entschuldet und ich habe mein Abitur am Braunschweig-Kolleg nachgemacht und dann studiert. Nein. Ja, es ist eine Folge dieser Erziehung, wenn man so will, die positive Seite, dass ich sehr diszipliniert arbeite und dass ich ein großes Pflichtbewusstsein gegenüber Menschen auch habe, also entwickelt habe und auch gegenüber meiner Arbeit vor allen Dingen.
HR1. Genau meins.
Herr Timm, ich habe jetzt schon mehrfach den Titel Ihres neuesten Buches genannt, Ikarien. Muss ich ins Kopfkissen weinen, wenn ich nicht weiß, was Ikarien ist oder wer das ist oder wo das ist?
Nein, da müssen Sie nicht weinen, das kennen die meisten nicht. Das ist ein Roman aus dem 19. Jahrhundert, 1842 erschienen. Und der schildert eine utopische Gesellschaft. Etienne Cabet hieß dieser Franzose, der den geschrieben hat. Und es gab Franzosen damals in Mitte des 19. Jahrhunderts, die sind dann nach Amerika ausgewandert und haben diese Vorstellung einer utopischen Gemeinschaft versucht zu verwirklichen in einer Kommune, die sie auch gegründet haben.
Ihre Bücher haben so schöne Titel wie Die Entdeckung der Currywurst oder Rennschwein Rudi Rüssel oder Der Freund und der Fremde. Warum haben Sie sich diesmal für einen vergleichsweise schwierigen Titel entschieden?
Wissen Sie, diese Titelsuche ist immer was ganz Kompliziertes, also wirklich hochkompliziert. Das ist der Bereich, wo auch der Verlag mitredet, wo die Lektoren mitredet, wo meine Frau mitredet. Also die ich frage, es gibt Titel, die ich sofort weiß. Die Entdeckung der Currywurst ist so ein Titel, der kommt von mir. Moringa ist ein Titel, der kommt von Heiner Kipphardt. Ikarien ist das Ergebnis von einer langen, langen Titelsuche. Und dann habe ich schließlich gesagt, also ich will diesen Titel haben.
Über das Buch reden wir gleich. Jetzt spielen wir erstmal Ihren ersten Musikwunsch. Herr Timm, als erstes haben Sie sich einen Song gewünscht. Da waren Sie ein Jahr alt, als Duke Ellington diesen Song aufgenommen hat. Das war nämlich im Jahr 1941. Sie sind 1940 geboren. Things Ain't What They Used To Be. Warum haben Sie diesen Song ausgesucht?
Nun, der Swing hat eine große Rolle für mich gespielt als Heranwachsender. Da war ich nicht ein Jahr, aber als ich 14 war, als ich 13 war, habe ich Swing gehört, auch diese Big Bands. Also, und dazu gehört eben Duke Ellington auch, den ich oft und gern gehört habe. Der reicht also in meine Kindheit zurück.
Hier kommt Duke Ellington.
Yeah.
Immer-Eins-Talk ist heute der Schriftsteller Uwe Timm zu Gast. Uwe Timm hat einen Roman geschrieben, der in der Nachkriegszeit spielt, einer Zeit, die Uwe Timm selbst als Kind erlebt hat. Uwe Timm ist 1940 geboren, war also bei Kriegsende 5 Jahre alt. Herr Timm, in dem Roman spielt ein amerikanischer Offizier die Hauptrolle und ein Eugeniker. Der Mann heißt Alfred Plötz, der Mädchenname ihrer Frau ist Plötz. Gab es diesen Alfred Plötz?
Den gab es. Es ist der Großvater meiner Frau. Und das ist auch ein Grund, warum ich diesen Roman geschrieben habe.
Es geht um Eugenik und Euthanasie. Warum sind das Themen, die auch heute für uns noch interessant sein sollten?
Nun, also es geht ja darum in der Eugenik, dass die Erbbedingungen optimal gehalten werden. Und es geht darum, auch Selektionsverfahren einzuführen. Das heißt, angeblich schlechte Erbmasse zu verhindern und die gute zu optimieren. Und das sind alles Dinge, die hochaktuell sind. Nicht? Man weiß, es gibt diese Wunschbabys, nicht? Wo man bestimmen kann, blaue Augen oder braune Augen. Also das geht viel weiter. Es ist, denke ich, wirklich hochgradig gefährdet, wie diese Entwicklung gesteuert werden kann. Also wie die Eingriffe in das Erbgut der Menschen, in die Gene, was daraus wird. Also es gibt eine inzwischen kritische Diskussion unter den Wissenschaftlern, aber es muss eigentlich auch eine moralische Form gefunden werden, was erlaubt ist und was nicht. Diese rote Linie.
Das fehlt Ihnen heutzutage, dass man eher daran denkt, was alles in Anführungsstrichen Tolles möglich ist und dass wir zu wenig darüber nachdenken, was wir damit eventuell anrichten?
Ja, es ist gesellschaftlich kaum rückgekoppelt oder es beginnt jetzt langsam eine Kritik sich zu bilden. Also es gibt jetzt inzwischen Kinder, die denkbar sind von 3 Elternteilen. Also alles ist machbar, was tatsächlich am Horizont auftaucht, nicht durch dieses CRISP, dass man da direkt mit Scheren in die Chromosomen hineingeht und da Veränderungen macht. Die sind auf der einen Seite ja höchst positiv, wenn Krankheiten damit verhindert werden können, aber die Beliebigkeit, was daraus alles erwächst und möglich wird, das muss diskutiert werden.
In dem Buch geht es um die Besatzungszeit. Also Nazi-Deutschland wurde von den Alliierten besiegt. Die Amerikaner wurden dann relativ schnell zu unseren Befreiern. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Nun, ich war 5 Jahre und habe eine ziemlich deutliche Erinnerung daran, weil das Verhalten der Erwachsenen sich von heute auf morgen verändert hat. Die kamen, die Amerikaner, und plötzlich brüllten die Männer nicht mehr in so einem Kommandoton rum und die Frauen haben die Hitlerbilder abgehängt von der Wand und die waren alle verunsichert. Ich erlebte als Kind eine große Verunsicherung der Erwachsenen und die Autorität war von heute auf morgen eine andere. Die verhielten sich anders. Das war wirklich ein Schnitt und ich denke, wir alle profitieren immer noch davon. Es haben dann viele wieder Altnazis kamen und dergleichen. Aber dieser Eingriff war, dass eine neue Mentalität entstand. Nicht mehr militärisch, nicht mehr dieser reine Kommandoton, nicht mehr diese reine Autorität, nicht mehr Pflicht, Gehorsam, nicht weinen. All das hat sich geändert.
Ich habe irgendwo gelesen zum Thema Weinen, dass Sie mit 7 Jahren das letzte Mal geweint hätten.
Also mit 12 habe ich zum, ja, mir ist das natürlich auch abtrainiert worden, auch wie meinem Bruder, nicht? Der also dann so tapfer war, dass er gefallen ist, nicht? Und dann noch, als er verwundet im Lazarett war, seine Eltern getröstet hat. Also das ist schon sehr sonderbar. Ja, ich habe seitdem, also ich kann Trauer empfinden und empfinde das auch, aber das ist einfach wie abgestellt, nicht? Wenn man als deutscher Junge, so habe ich das gelernt, nicht weint, nicht?
Unser heutiger Gast hat nicht nur viele erfolgreiche Romane geschrieben, er hat auch sehr erfolgreich Drehbücher entwickelt, zum Beispiel sein erfolgreichstes Buch Rennschwein Rudi Rüssel. Produziert hat den Film Rennschwein Rudi Rüssel eine deutsche Produzentenlegende, nämlich Günter Rohrbach. Günter Rohrbach hat viele bekannte Filme produziert, zum Beispiel Das Boot, Berlin Alexanderplatz, Die unendliche Geschichte, Ödipussy, Stonk, Kalt ist der Abendhauch und ganz neu auch Das Pubertier und natürlich viele, viele Filme mehr. Ich erzähle das deshalb, Herr Timm, weil wir Herrn Rohrbach jetzt als Überraschungsgast für Sie am Telefon haben. Hallo, Herr Rohrbach.
Ja, hallo. Hallo, Uwe.
Hallo, Günter. Es ist ja schön.
Ja.
Wie geht es dir, Günter? Wo bist du gerade?
Ja, das ist bei dir typisch, dass du mich fragst, wie es mir geht. Eigentlich müsste ich dich ja fragen, wie es dir geht.
Warum ist das typisch, Herr Rohrbach? Warum ist das typisch?
Ja,
können Sie uns das erklären?
Uwe Timm hat diese wunderbare Eigenschaft, so spontan, wie man es eigentlich sonst nur von Amerikanern kennt, auf Menschen zuzugehen. Und das tut er immer. Also so habe ich ihn auch kennengelernt. Ich erinnere mich, das ist 30 Jahre her. Wir es war vielleicht irgendeine Filmpremiere oder was. Ich erinnere mich, dass ich so an einer Bar saß und plötzlich sprach mich ein Mann an, den ich nicht kannte. Er kannte mich offenbar. Und das war so ungewöhnlich, weil es so undeutsch war, so selbstverständlich. Und diese große Freundlichkeit, mit der er das machte, die so ganz unverklemmt ist. Wir Deutschen sind ja immer sehr, wenn wir sowas jemand anderen uns nähern, sind wir immer so ein bisschen verklemmt und versuchen uns daran zu hoppen. Nein, das war so, das kam so selbstverständlich. Ich habe das in Erinnerung, obwohl wir dann gar nicht sehr lange gesprochen haben und es hat auch noch längere Zeit gedauert, bis wir uns dann kennengelernt haben, aber diesen Moment habe ich sehr stark in Erinnerung.
Und heute sind Sie wirklich auch befreundet und zwar geht die Freundschaft so weit, dass sogar Ihre Frauen miteinander was zu tun haben wollen.
Ja, das hat sich so ergeben. Also die Freundschaft ist eine wirkliche Freundschaft, so empfinde ich das.
Ich auch,
Also es ist nicht nur so eine beiläufige Bekanntschaft, die man etwas euphemistisch Freundschaft nennt, sondern Uwe ist ein wirklicher Freund, der sich eben auch für den anderen interessiert. Also der nicht nur den anderen gewissermaßen als Möglichkeit, als Wand benutzt, auf die er zureden kann und vor der er sich entwickeln kann, sondern er geht sehr auf die Menschen zu und geht sehr auf sie ein und interessiert sich für einen und animiert, will beispielsweise immer, dass ich auch mal ein Buch schreibe, meine eigenen Erinnerungen schreibe, obwohl ich das gar nicht will, aber er kommt dann immer wieder hartnäckig damit an, weil er es mir offenbar auch zutraut. Ich traue es mir nicht wirklich zu. Also das sind so Dinge, die so ganz typisch sind für ihn und die ihn so unter vielem anderem so liebenswert machen.
Herr Robach, viele Bücher von Uwe Timm wurden verfilmt. Ist er ein Schriftsteller, der so schreibt, dass sich seine Bücher leicht verfilmen lassen?
Nein, das kann man nicht bei allen seinen Büchern sagen. Er schreibt die Bücher ja auch nicht darauf hin, dass sie eventuell verfilmt werden können.
Ist das so, Herr Timm? Ist das so? Denken Sie nicht an eine Verfilmung, wenn Sie schreiben?
Nein, wirklich nicht. Ich denke nicht daran. Nein. Ich meine, ich muss auch sagen, der Günther, was Freundschaft ist, der Günther, dem habe ich mein Manuskript gegeben von Ikarien. Und er hat es gelesen, als es noch nicht in der Fahne war, noch nicht publiziert war. Und er hat mir einen Rat gegeben, etwas zu kürzen beziehungsweise wegzulassen. Und ich bin diesem Rat gefolgt. Also ich habe das stark verkürzt, was er dramaturgisch für problematisch hält. Und ich habe nur wenige, meinen Lektor, meine Frau, die beiden Lektoren, denen ich das gebe und auf deren Rat ich auch höre dann. Also das, weil ich weiß, das ist ein freundschaftlicher Rat, nicht?
Die Produzentenlegende Günther Rohrbach, unser Überraschungsgast für Uwe Timm. Danke, Herr Rohrbach, dass wir Sie anrufen durften.
Ja, ich danke Ihnen und wünsche Uwe noch schöne Tage in Frankfurt.
Ja, danke.
Uwe Timm bleibt noch eine Stunde bei uns. In der nächsten Stunde reden wir über den Lieblingsfußballverein von Uwe Timm. Wir reden über den Literaturbetrieb und wir erfahren dann auch, warum eine Apfelsine schuld daran war, dass Italien zum Sehnsuchtsland von Uwe Timm geworden ist.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mein heutiger Gast ist einer der erfolgreichsten deutschen Schriftsteller. Uwe Timm ist heute bei uns. Hallo, Herr Timm.
Hallo.
Herr Timm, ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass ich in der ersten Stunde bisher vermieden habe, Sie den Chronisten der 68er Generation zu nennen?
Eigentlich nicht, nein.
Ist das überhaupt eine Beschreibung, die heute für Sie noch eine Rolle spielt? Also wenn man über Sie nachliest, kommt das relativ oft, Chronist der 68er.
Also ich denke, das war ich am Anfang, nicht? Durch zwei Romane, insbesondere Heißer Sommer, das war mein erster Roman und der spielt 68 und Kerbels Flucht, später noch Rot. Aber die anderen Romanen, die haben sich ja davon weit entfernt.
Also ist es Ihnen recht, wenn wir die 68er-Zeit heute einfach mal links liegen lassen? Aber ich möchte über das Jahr 1967 mit Ihnen reden. Für viele Menschen ist der Tod von Benno Ohnesorg im Jahr 1967 ein Wendepunkt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Über diesen Mann, den Sie persönlich kannten, möchte ich gleich mit Ihnen sprechen.
HR1. HR1. Genau meins.
Der Name Benno Ohnesorg wird den meisten von Ihnen was sagen. Benno Ohnesorg war im Jahr 1967 Student in West-Berlin und hat am 2. Juni 67 an einer Demonstration gegen den Staatsbesuch von Schah Reza Pahlavi teilgenommen. Benno Ohnesorg wurde an diesem Tag von dem Berliner Polizisten Karl-Heinz Kuras erschossen. Unser heutiger Gast Uwe Timm hat Benno Ohnesorg sehr gut gekannt. Herr Timm, wann und wie haben Sie Benno Ohnesorg kennengelernt?
Ich habe Benno Unruh 1971 im Braunschweig-Kolleg kennengelernt. Wir beide machten unser Abitur nach. Das war dort möglich. Das war so eine Begabtenförderung. Und wir haben beide einen Beruf gelernt. Er hat Dekorateur gelernt und ich habe Kirschner gelernt. Also beide hatten etwas auch mit Mode und mit Ästhetik zu tun. Und mir ist er sofort aufgefallen, unter diesen 20 jungen Menschen, die sich da versammelt hatten, das war so seine Nachdenklichkeit, seine, ja, auf sich Bezogenheit. Und in dem Unterricht, den wir gemeinsam dann 2 Jahre hatten, haben wir uns dann angefreundet, und zwar hauptsächlich über Literatur.
Sie sind damals nach München gegangen nach der Schule. Benno Ohnesorg ist damals nach Berlin. Ist der Kontakt damals abgerissen oder haben Sie bis zu seinem Tod Kontakt zu Benno Ohnesorg gehabt?
Nein, das ist das Komische. Das war eine sehr intensive Zeit und dann trennten wir uns. Er ging nach Berlin und ich hatte mal überlegt, ob ich mit nach Berlin gehe, aber ich bin dann aus Gründen der Erotik hat es mich auch nach München getrieben und ich habe dann auch nicht weiter diesen Kontakt, obwohl da nichts vorgefallen ist, gesucht. Ich dachte immer, er wird mal als Schriftsteller von sich reden machen. Er war wirklich ein sehr talentierter Lyriker. Er schrieb wunderbare Gedichte, nicht? Und dann habe ich Jahre später nicht in irgendeiner Literaturzeitschrift von ihm gelesen, sondern plötzlich gehört, dass er erschossen wurde. Also auf eine ganz andere Weise von ihm wiedergehört.
Ich habe gesagt, der Tod von Benno Ohnesorg war ein Wendepunkt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Was veränderte sich damals an dem Tag, an dem Benno Ohnesorg ermordet wurde?
Nun, das ist ja nicht nur der Tod von dem Benno Ohnesorg, sondern da sind ja 120 Demonstranten, die ganz friedlich demonstriert mit einer Krawatte und einem Anzug zusammengeprügelt worden und krankenhausreif geschlagen worden, weil der Schah damals die Oper besuchte. Und es wurde symbolhaft deutlich, wie ein Alt-Nazi, der Polizeipräsident war, Dünsing mit Demonstranten umging, indem er sagte, das ist eine Leberwurst, in die muss man reinstechen und zum Ende hin ausdrücken. Allein diese Militärsprache ist so Rest von dem, was vorher war, was ich vorhin schon sagte, diese militärische Mentalität. Dieses Verhalten des Staates, nicht, der auf friedliche Demonstranten, die keine Steine warfen, sondern sich gegen den Schah richteten, der damals mit Folter also bekannt war, das hat etwas ausgelöst, was so empörend war, mit dem Tod natürlich von dem Ohnesorg, mit dem späteren Freispruch von dem Schützen, der den einfach ermordet hat, der hat einfach so geschossen, ohne angegriffen zu werden, hat mit dieser Bewegung verstärkt und dann hervorgebracht.
Der Polizist Karl-Heinz Kuras, der Benno Ohnesorg damals erschossen hat, wurde damals freigesprochen. Dann hat sich auch noch herausgestellt, dass er für die Stasi gearbeitet hat. Sie haben mal vor der Haustür von Karl-Heinz Kuras gestanden. Was wollten Sie da?
Ach, ich dachte, ich müsste ihn einfach mal sehen und mal fragen, wie er zu dieser Unfasslichkeit, die er dann, also solche politischen Auswirkungen hatte, steht. Nicht? Also ob ihn das in irgendeiner Weise tiefer getroffen hat, dass er da ein unschuldiges Leben ausgelöscht hat. Nicht? Und ich dachte dann aber, wahrscheinlich ist das so nicht sagen, was er sagen wird. Und ich habe das dann gelassen. Also ich dachte, es kann auch nur unangenehm vielleicht sein. Ich hatte dann einfach nicht den Mut, da wirklich zu klingeln. Und aber ich stand davor, bin dann im letzten Moment, habe ich dann gesagt, es hat keinen Zweck.
Sie haben über Benno Ohnesorg das Buch geschrieben, Der Freund und der Fremde, 2005 war das. Wie war das damals für Sie, sich diesem Thema nochmal Jahrzehnte später zu nähern?
Nun, das war wie eine Selbstvergewisserung, denn das war für mich auch die Zeit, wo ich mich dann sehr politisiert habe. Zu der Zeit studierte ich in Paris, als er erschossen wurde. Und das war für mich auch ein ganz starker Schub, mich dann politisch zu engagieren. Und ich bin dann, als ich zurückkam nach München, aus Paris zurückkam, auch in den SDS damals eingetreten und habe mich dort dann politisch
engagiert. Sozialistische Studentenverbindung.
Ja.
Der Schriftsteller Uwe Timm ist heute unser Gast im HR1 Talk.
Genau meins.
Im H1 Talk haben wir eine Art Fragebogen. Das sind Fragen, die wir jedem unserer Gäste stellen. Heute ist mein Gast der Schriftsteller Uwe Timm. Herr Timm, sind Sie bereit?
Ja.
Es geht darum, möglichst kurz zu antworten, nicht lange nachdenken, ganz spontan, was Ihnen dazu einfällt, auf die Fragen oder die Begriffe, die ich jetzt nenne. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
1,40, denke ich.
Meine schönste Reise war?
Zu den Osterinseln.
Stolz bin ich darauf.
Mit Stolz kann ich nicht viel anfangen.
Mein Lieblingsessen ist?
Kartoffelmus, Spiegelei und Spinat.
Ich hasse es, wenn?
die Leute zu lange bleiben, wenn sie mich besuchen.
Glück bedeutet für mich?
Das sind verschiedene Situationen. Liebe, Nähe meiner Frau, Nähe meiner Kinder, Nähe meiner Freunde.
Ich höre im Radio gerne.
Jazz, auch Klassik. Hör oft Klassik in München, ja.
Das Dumme an der Demokratie ist,
dass es so viele Nichtwähler gibt, die nicht interessiert sind und die sich nicht auskennen.
Bereut habe ich?
Vieles.
Unterschätzt wird an mir?
Das weiß ich nicht. Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Hängt von den Leuten ab.
Ich möchte mal gerne einen Abend verbringen mit.
Ach, da gibt es ganz viele, viele Menschen, also worauf ich neugierig wäre. Also beispielsweise mit Don DeLillo würde ich gerne einen Abend verbringen.
Der Glaube?
Ich bin Agnostiker.
Ich habe Angst vor?
Vor Krankheiten.
Treue?
Wichtig.
Mein Lieblingsfilm?
Andrei Rubeljow von Tarkowski.
Ich muss mich unbedingt noch bedanken bei?
Da gibt es ganz viele, also das wäre eine Inventur.
Ich wäre gerne.
Ja, ich bin. Ich habe keinen Wunsch, anders zu sein, als der schreiben zu können und unabhängig zu sein.
Der Schriftsteller Uwe Timm ist heute im HR1 Talk zu Gast.
HR1. Genau meins.
Herr Timm, man kann dem Thema Fußball auf dieser Welt im Grunde nicht mehr entgehen. Fußball ist überall. Wir versuchen, das Thema hier im HR1 Talk zu vermeiden. Aber heute müssen wir leider eine Ausnahme machen. Der Grund ist, Sie sind Fan von Werder Bremen. Und nicht nur das, Ihre ganze Familie ist Fan von Werder Bremen. Wie kommt das?
Nun, das ist eine These. Ich behaupte, einer der wenigen Initiationsriten, die wir in Deutschland haben, ist immer noch Fußball und Fußballvereine. Also das vererbt sich nicht genetisch, aber in der Regel vom Vater auf die Söhne, aber in meinem Fall eben auch auf die Töchter. Ich habe 3 Töchter und ich habe einen Sohn und alle 4, also sind Werder Bremen-Fan.
Ja, aber woran liegt das? Ich meine, wieso sind Sie selbst Werder Bremen-Fan? Weil wenn man in Ihre Biografie liest, ich meine, in Hamburg aufgewachsen, dann waren Sie in Coburg zwischendurch, leben heute in München. Wie kommt man auf Werder Bremen? Ich habe ja gedacht, okay, es hängt vielleicht mit Otto Rehhagel zusammen, der irgendwie gilt als jemand, der auch für das Theater schwärmt und auch mal ein Buch in die Hand nimmt.
Genau, das ist auch der Grund. Also das ist nicht so falsch. Otto Rehhagel ist natürlich ein Grund und vor allen Dingen auch die Mannschaft damals. Heute weiß ich das noch nicht, das muss man abwarten, aber zumindest die war überhaupt nicht so stromlinienförmig wie diese bayerische zum Beispiel. Ich wohne ja in München, nicht? Sondern das waren Leute, die so teilweise aus dem Gebiet kamen, die einfach waren, die nicht affig waren, also die nicht in Maseratis durch die Gegend fuhren. Das hat einfach gefallen, nicht? Und der Otto Rehhagel war natürlich jemand, der sich auch für Kultur interessierte und eine Unmittelbarkeit hatte in seiner Sprache, die ich sehr gut fand.
Na, hätten wir das auch geklärt. Schnell wieder weg vom Fußball. Wir spielen den nächsten Musikwunsch. Sting, If I Ever Lose My Faith in You aus dem Jahre 1993. Warum wollten Sie diesen Titel hören am Sonntagmorgen?
Ach, den habe ich einfach so im Gedächtnis gehabt. Das ist ein guter Song. Klingt gut. Also ich dachte, das passt wohl.
Hier ist der HR1 Talk heute mit dem Schriftsteller Uwe Timm. Herr Timm hat 4 Kinder, 3 Töchter, einen Sohn. Für jedes dieser Kinder hat er ein Buch geschrieben. Und dann sind alle Familienmitglieder aus einem Grund, den wir eben schon erklärt haben, Werder Bremen-Fans. Und jetzt setzen wir noch einen hinten drauf. Der Schriftsteller Uwe Timm hat seine Frau Dagmar Plötz in einer Bibliothek kennengelernt. Wie war das damals?
Das war 1969, und ich habe Philosophie studiert und die netten, interessanten, hübschen Mädchen saßen meist bei den Romanisten oder bei den Germanisten, und ich bin dann immer in dieses Seminar gegangen und habe dort gelesen, und da saß eine junge Frau, eine ja, blonde, schöne junge Frau und las und war in sich versunken. Das fand ich wunderbar, wie intensiv und genau die las. Und da habe ich sie angesprochen und zum Tee eingeladen. Und dann sind wir Tee trinken gegangen. Und nach 3 Tagen wussten wir, dass wir zusammengehören. Das ist das Gute an dieser
Geschichte. Das war Anfang der 70er Jahre. Brav heiraten, dann 4 Kinder in die Welt setzen. Und das auch noch mit ein und derselben Frau. Das klingt jetzt nicht sehr revolutionär.
Nein, aber eine Tochter, die habe ich aus einer früheren Beziehung. Das ist die älteste Tochter. Mit dieser Frau aus dem Seminar, aus der Seminarbibliothek, habe ich 3 Kinder. Aber es ist wirklich, es war damals unüblich. Die fragten uns damals, seid ihr verrückt zu heiraten? Das macht man doch nicht. Also es war gegen den Lauf sozusagen, gegen die Zeit, die Entscheidung zu heiraten. Und das war das Beste, was ich hätte tun können. Und ich denke, sie auch.
Ihre Frau arbeitet als Übersetzerin. Was machen Ihre Kinder?
Meine Frau übersetzt Garcia Marquez, also aus dem Spanischen, übersetzt viele, viele andere Autoren. Meine älteste Tochter aus der früheren Beziehung, die ist Lehrerin in Hamburg. Mein Sohn ist Journalist, also bei der Zeit. Und dann kommt eine Tochter, die ist Dokumentarfilmerin. Und die letzte macht etwas, was wir immer sehr solide finden, die ist Ärztin.
Ihr Vater wollte ja auch, dass Sie was Ordentliches lernen. Haben Sie ja dann zunächst auch gemacht. Wie groß war Ihr Einfluss auf das, was Ihre Kinder machen? Oder wie groß ist Ihr Einfluss?
Das ist natürlich schwer zu sagen. Da müssten Sie meine Kinder fragen, nicht? Aber die sind, also der Sohn, der kann einfach gut schreiben. Das muss man sagen. Er hat also diese Fähigkeit, sehr gut zu schreiben, schon als Schüler. Und die Tochter, die hat sich immer für Filme interessiert und ist Dokumentarfilmerin geworden. Und bei der Jüngsten, die behauptet, wir hätten sie so ein bisschen da hineingebracht in die Naturwissenschaft. Die war eine sehr gute Schülerin, aber sie war auch immer sehr interessiert so an Anatomie von Tieren. Also deshalb dachten wir, es ist nicht schlecht. Also wir haben sie natürlich nicht gezwungen, jetzt Medizin zu studieren. Ist eine sehr gute Ärztin geworden.
Das Privileg des Schriftstellers ist, dass er viel Zeit zum Reisen hat, wenn er sich's leisten kann oder gleich irgendwo an einem exotischen Ort sich hinsetzen kann und schreiben kann. Sie haben eine Zeit lang in Italien gelebt. Welche Vorstellung hatten Sie denn als Kind von dem Land, in das Sie dann später tatsächlich nicht nur gereist sind, sondern wo Sie auch tatsächlich mal eine ganze Zeit lang gelebt haben?
Ja, als Kind habe ich eine sehr genaue Erinnerung daran, dass ich zum ersten Mal eine Apfelsine gesehen und gegessen habe und gerochen habe. Das war 6 Jahre alt, brachte mein Vater eine Apfelsine mit. Das gab es damals nicht. Also ich weiß nicht, woher die in Hamburg organisiert hat, vom Hafen oder so. Und diese Frucht, ich habe hineingebissen und dann haben die Erwachsenen gelacht und haben sie aufgeschnitten wie eine Seerose. Und die roch, wie sie aussah. Dieses Orange ist wunderbar und der Geschmack war wunderbar. Das ist ein guter Grund, da in dieses Land zu fahren, um das kennenzulernen.
Sie sind viel gereist in Ihrem Leben. Gibt es einen Ort, an den Sie unbedingt noch mal reisen wollen, an dem Sie noch nicht waren?
Ich würde gern noch mal in die Sahara richtig hineinreisen. Also das habe ich einmal gemacht. Da war ich in Timbuktu. Aber sozusagen noch mal richtig in die tiefe Sahara. Also das wäre schon etwas, was ich gern sehen würde und erleben würde.
Also ich warte ja auf den großen deutschen Kreuzfahrtroman. Also eine Kreuzfahrt. Wäre das was für Sie in Frage kommt?
Eigentlich nicht. Also ich hätte auch nie Lust, einen Kreuzfahrtroman
David zu lesen. Foster Wallace hat einen seiner besten Romane,
ja, das ist,
finde
wahr,
ich, über
das,
eine Kreuzfahrt geschrieben.
Richtig,
schrecklich,
ja,
amüsant, aber in,
ja,
Zukunft,
ja. Nein, da haben Sie recht. Also
sehr,
man
zu
kann,
empfehlen.
Es ist richtig. Es gibt ja auch hier, ich weiß nicht, es gibt ja Kollegen, die auch sowas gemacht haben. Das habe ich nur angelesen, aber Wallace, das ist wahr. Ja.
Kann man schon empfehlen, genau wie das neue Buch von Uwe Timm. Es heißt Ikarien. Uwe Timm, heute unser Gast im HR1 Talk.
HR1.
Genau.
Der HR1 Talk heute mit einem Gast, der wohl zu den fleißigsten Schriftstellern in Deutschland gehört. Uwe Timm ist heute bei uns. Herr Timm, nehmen Sie sich vor, jeden Tag so und so viele Seiten zu schreiben, wenn Sie an einem Buch sitzen?
Nein, das hat ja Thomas Mann gemacht, immer eine Seite, heißt es jedenfalls. Nein, das nehme ich mir nicht vor. Bloß ich habe eine feste Arbeitszeit und ich komme vormittags, nachmittags, abends doch immer auf meine 8 Stunden. Das heißt nicht, dass ich nur schreibe, sondern ich muss ja auch lesen und überlegen. Und also das gehört mit dazu.
Sie sagten gerade von Thomas Mann, von dem ist bekannt, dass er nur eine Seite am Tag geschrieben hat. Aber es gibt zum Beispiel Philippe Dion, diesen französischen Schriftsteller. Mhm. Der geht noch einen Schritt weiter. Der hat nämlich mal gesagt, er schreibt eine Seite am Tag. Und die ist dann fertig, die fasst er nicht mehr an. Die wird vielleicht noch lektoriert vom Verlag, dass da nochmal jemand drüber guckt, aber er selbst ist abends fertig mit dieser Seite.
Das ist bei mir überhaupt nicht so. Also ich kann diese Seite wahrscheinlich dreimal umschreiben oder noch mehr und ich auch nach längerer Zeit wieder umschreiben. Nein, das ist wirklich, bei mir ist das so ein Prozess des Um- und Umschreibens.
Wenn man 500 oder über 500 Seiten schreibt, wie jetzt für den neuen Roman, wie lange sitzt man da?
Also richtig geschrieben habe ich 5 Jahre, aber gesammelt habe ich fast 40 Jahre. Also Notate, Zitate, also gelesen, vor allen Dingen immer nachgedacht über die Struktur. Ich habe keine Struktur in den ganzen Jahren gefunden, wie ich das erzählen kann.
Sind Sie jemand, der sich gerne hinsetzt und schreibt oder müssen Sie sich dazu zwingen?
Ich setze mich gern hin. Es ist für mich immer noch die Erinnerung der Befreiung aus der Zeit der Kindheit. Also das war so der Bereich, wo ich einen Moment hatte, wo mir keiner reinredete, wo ich das mit mir ausmachen konnte, voller Lust, was ich mir vorstellte.
Sie haben ganz unterschiedliche Bücher geschrieben, Romane und Kinderbücher. Gibt es etwas, also ein Genre, zum Beispiel Krimi oder ja irgendein anderes Genre, wo Sie sagen, oh, das ist jetzt gar nicht meins, also in das würde ich nie reingehen?
Also ins Krimi-Gewerbe kann ich mir nicht vorstellen, reinzugehen, und zwar nicht aus Dünkel, sondern weil mich die Form nicht so interessiert. Ich sagte ja schon am Anfang, für mich ist immer wichtig, dass ich den Schluss nicht weiß, nicht? Und beim Kriminalroman, der ist per Definition auf den Schluss hin konstruiert, nicht? Sonst ist es kein Krimi, nicht? Egal, ob der Fall aufgeklärt wird oder nicht, nicht? Und da ich diesen Schluss nie weiß beim Schreiben, also ich schreibe in einen offenen Schluss hinein, also interessiert mich die Form nicht.
Was liegen bei Ihnen für Bücher auf dem Nachttisch? Oder lesen Sie vielleicht gar nicht im Bett und sitzen im Sessel?
Nein, ich kann zum Beispiel, das ist irgendwie ganz rührend, eine Unstimmigkeit, die nicht dramatisch ist, zwischen meiner Frau und mir ist, dass meine Frau sehr gern nachts liest und ich gar nicht. Ich lege mich ins Bett und schlafe und stehe auf. Und das war's. Und meine Frau, die braucht es, die muss eben lesen. Nein, auf dem Schreibtisch liegt wirklich nichts. Ich lese jetzt gerade über die Revolution von 1918, 19 von dem Wolfgang Nies ein Buch, das sehr spannend ist.
Also eher Sachbücher oder eher dann auch Romane?
Auch Romane. Also ich habe gerade von dem Kollegen Menasse dieses Buch Die Hauptstadt gelesen, fand ich sehr gut. Oder von Ingo Schulze das Buch von dem Holz. Also das sind beide Bücher haben mir gefallen, ja.
Gibt's Figuren, die Sie besonders interessieren? Also interessieren Sie sich eher für die Heldenfiguren oder eher für die Versager?
Eindeutig für die Versager.
Warum?
Die sind einfach spannend. Die Heldenfiguren haben Erfolg, nicht? Die anderen, die müssen sich damit auseinandersetzen. Es wird viel mehr deutlich an diesen Menschen, also an den Figuren, die nicht das erreichen, was sie erreichen wollten, wie sie damit umgehen. Das hat etwas Heroisches. Das andere ist ein bisschen langweilig. Die Erfolgreichen sind immer ein bisschen langweilig.
Eine weitere Tradition bei uns hier im HR1 Talk ist, dass wir von jedem unserer Gäste am Ende der Sendung noch eine Lebensweisheit bekommen oder ein Gedicht. Also man kann das Ganze auch in Reimform vortragen. Herr Tim, was bekommen wir von Ihnen?
Man soll auf sich hören und möglichst das verfolgen, was man sich gewünscht hat in der Kindheit. Also diese Träume zu verwirklichen ist ganz wichtig.
Uwe Timm ist heute unser Gast im HR1 Talk gewesen. Herr Timm, der neue Roman heißt Ikarien. Was ist Ihnen lieber, im Netz bestellen oder im Buchhandel kaufen? Was sollen die Leute machen?
Buchhandel kaufen. Der Buchhandel soll leben, ja.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Timm.
Dankeschön.
Ihnen, Herr Timm, alles Gute.
Dankeschön.
Viele tolle Einfälle noch und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Einen schönen Tag noch.